Willkommen bei Architekturist, dem Podcast für Architektur, Bautechnik und Baukultur. Heute geht es noch einmal nach Darmstadt auf den Merck Campus. In der ersten Folge dieser Miniserie haben wir den großen Maßstab betrachtet, den gewachsenen Industrie- und Forschungsstandort, den Masterplan, die Öffnung zur Stadt und die Frage, wie ein Unternehmen seine bauliche Zukunft über Jahrzehnte hinweg ordnet. In dieser zweiten Folge wechseln wir die Perspektive. Wir bleiben auf dem Campus, aber wir gehen hinein in ein Gebäude. Und zwar in das Translational Science Center. Ein Forschungsgebäude für den Unternehmensbereich Healthcare, geplant für rund 500 Mitarbeitende. Wir schauen heute, wie lassen sich Forschungseinheiten zusammenführen, die bisher über den Standort verteilt waren? Welche Räume braucht wissenschaftliche Arbeit, wenn Erkenntnisse aus Labor und Computermodell weiterentwickelt und übersetzt werden sollen? Und wie plant man ein Gebäude, das Begegnung ermöglicht, Konzentration schützt und zugleich auf Energie, Nachhaltigkeit und Wandel reagiert? Für diese Folge habe ich mit Dr. Bernd Meyer gesprochen. Er ist technischer Projektleiter des Translational Science Centers bei Merck und begleitet das Projekt von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme. Heute also Räume für Forschung Teil 2 im Inneren der Forschung.
Also. Ja, mein Name ist Bernd Meyer. Ich bin der technische Projektleiter von dem Science Center. Und ich bin als Projektleiter tatsächlich verantwortlich von der Entwicklung des Projektes aus der allerersten Idee, Konzepterstellung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung bis hin jetzt im Augenblick in die Realisierung und nachher in die Inbetriebnahme. Also ich, letztendlich von der Wiege bis zur Bahre reicht meine Verantwortung und letztendlich bin ich da in meiner Person tatsächlich für den Erfolg des Projektes für Merck verantwortlich. Das Translational Science Center ist ein Forschungsgebäude vom Unternehmensbereich Healthcare. Wir haben hier am Standort ja drei Unternehmensbereiche, Electronics, Healthcare und Life Science. Und tatsächlich wird es zukünftig sogar 500 Mitarbeiter beherbergen, die aber tatsächlich alle schon auf dem Standort sind. Das sind quasi da keine, also wir ersetzen damit Gebäude, Altgebäude, die auf dem Standort sind, die aber tatsächlich auch nicht mehr nachhaltig und wirtschaftlich saniert werden können. Dass wir hier dieses Projekt entwickelt hatten, war 2018. Es gibt langfristig einen Masterplan. Da haben wir den Bedarf eigentlich schon 2012 erkannt, wo wir letztendlich den Altbestand angeschaut haben und perspektivisch geschaut haben. Zum einen, wann können wir den ersetzen, wann wollen wir den ersetzen und was wir bei den Entwicklungen vom Masterplan oder eben auch von neuen Gebäuden machen, ist ja nicht nur zu schauen, dass wir den Altbestand ersetzen, sondern dass wir die Funktionen, die in diesem Forschungskontext zusammenarbeiten, dass wir die auch zusammenführen. Wir haben die Situation, dass hier auf dem Werksgelände häufig die Situation ist, dass die häufig eng interagierenden Forschungseinheiten, dass die auf dem Werksgelände komplett verstreut sind. Und das Ziel ist es immer wieder mit den Gebäuden, dass wir natürlich hier so eine Arrondierung vornehmen und diese Gruppen, die inhaltlich eng miteinander zusammenarbeiten sollen, dass wir die auch räumlich zusammenführen. Und genau das war auch der Gedanke von dem Thema Translational Science Center. Das sind alles Funktionen letztendlich, die in einer bestimmten Phase der Forschung, also in dem, das ist quasi die Übersetzung von Erkenntnissen, die im Labor letztendlich entwickelt worden sind oder am Computermodell, zum ersten Mal in einem lebenden Organismus eingesetzt werden. Das ist diese Phase und all diese Funktionen, die um diese Phase herum, diese Forschungsphase herum quasi wirken und forschen, die werden zukünftig hier in dem Gebäude zusammengeführt sein.
Das Translational Science Center, kurz TSC, ist eines der zentralen neuen Forschungsgebäude von Merck in Darmstadt. Es entsteht, wie schon erwähnt, für den Unternehmensbereich Healthcare und soll mehr als 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenbringen. Der Begriff Translational beschreibt dabei eine besondere Phase der Forschung. Erkenntnisse aus dem Labor oder aus Computermodellen werden weitergeführt, überprüft und in Richtung klinischer Anwendung übersetzt. An dieser Schnittstelle setzt das Gebäude an. Es bündelt Forschungseinheiten, die bisher über den Standort verteilt waren, und schafft dafür eine gemeinsame räumliche Struktur. Geplant wurde das TSC von Hammes Krause Architekten. Die Grundsteinlegung fand im Sommer 2022 statt. Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Ganz unterschiedliche Bereiche kommen hier zusammen. In-vitro-Labore, Tierhaltung, moderne Activity-Based Arbeitslandschaften, ein Hörsaal, ein Bistro und ein zentrales Atrium. Dieses Atrium bringt Licht tief ins Gebäude, verbindet die Ebene miteinander und wird zur sozialen Mitte. Auch energetisch geht das TSC neue Wege. Photovoltaik auf dem Dach und in der Fassade, Geothermie und ein verändertes Energiekonzept sollen den CO2-Fußabdruck und die Energiekosten deutlich senken. Bevor wir gleich ins Gebäude gehen, stehen wir zunächst im Baustellencontainer vor den Plänen. Grundrisse, Schnitte, Funktionsbereiche, Wegebeziehungen. Bernd Meyer zeigt mir, wie das Translational Science Center aufgebaut ist und welche Idee hinter seiner inneren Organisation steckt.
Das Gebäude ist so strukturiert, dass wir im Erdgeschoss, wir haben so ein Campus-Konzept hier entwickelt auf dem Standort, wo wir quasi das Ziel haben, dass nicht nur die Gebäude auf dem Campus angeordnet sind, sondern wir wollen auch die Gebäude, dass die interagieren. Das bedeutet, wir wollen in jedem Gebäude eigentlich Attraktoren schaffen, die es zielführend machen, dass Leute von anderen Gebäuden, Forschungs- oder Bewohner von anderen Gebäuden tatsächlich einen Grund haben, auch in dieses Gebäude reinzugehen, sich gegenseitig zu besuchen und natürlich damit auch in Kontakt zu kommen, ne, weil wir merken, diese Interaktion, diese ungesteuerte Interaktion, informelle Interaktion, die ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, wenn es um das Thema Innovation geht. Ne, also man hat ja das Thema gesteuerte Gespräche, Besprechungen etc. oder eben auch die prozessual im Forschungskontext letztendlich gesteuerten Themen. Aber einfach diese Themen, dass man in einer lockeren Umgebung interagiert, sich austauscht, neue Ideen entwickelt, das ist die Idee des Campus-Konzeptes. Und das ist aber auch tatsächlich ein wesentliches Thema hier, ein wesentliches Thema bei der Entwicklung von dem Gesamtkonzept von dem Gebäude. Ne? Also auch hier haben wir in dem Gebäude nachher, wir haben Labore, wir haben Wissensarbeit, wir haben Tierhaltungsfunktionen und auch hier ist es nachher die Idee letztendlich, dass die Leute sich begegnen, dass die ihren Arbeitsplatz selbst wählen und das Thema Activity-Based Working ist hier als Grundkonzept vom Arbeitsplatzkonzept, dass jeder im Prinzip, also wir bieten hier eine Arbeitsplatzlandschaft an. Und jeder Mitarbeiter ist in der Lage, quasi aus dieser Landschaft, aus diesem Angebot, die Themen rauszunehmen, die seiner Arbeit und seiner Arbeitsweise am besten dienen, die rauszunehmen, sich dessen zu bedienen. Und das ist das Grundkonzept letztendlich von dem Gebäude, von dem Arbeitsplatzkonzept.
Während Bernd Meyer mir die Pläne erklärt, denke ich kurz an das Innovation Center auf der anderen Seite des Emanuel-Merck-Platzes. Auch dort geht es um offene Strukturen, um Begegnung, Austausch und eine Arbeitswelt, die Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen soll. Das von Hen-Architekten entworfene Gebäude wurde 2018 fertiggestellt und bildet so etwas wie das kommunikative Herz des Campus. Mit Café, Lounge, Auditorium, Bibliothek, Werkstätten und offenen Bürobereichen. Also frage ich ihn, ob das Konzept des TSC ähnlich gedacht ist wie drüben im Innovation Center.
Das ist sehr ähnlich vom Arbeitsplatzkonzept, wobei wir im Innovation Center ursprünglich gar nicht auf das Thema Activity-Based Working, das war, man muss hier auch nochmal, nicht alles, was offene Arbeitsflächenkonzepte sind, ist Activity-Based Working. Ne? Also Activity-Based Working, da ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, dass es eben eine nicht zugewiesene Arbeitswelt ist. Das bedeutet, die Mitarbeiter, die wählen sich, also man stellt quasi Arbeitsplätze zur Verfügung, aber jeder wählt quasi selber den Arbeitsplatz, den er haben möchte. In den früheren offenen Arbeitsplatzkonzepten, die wir, sage ich mal, bisher durchaus am Standort auch hatten, da hat trotzdem noch jeder seinen eigenen Schreibtisch gehabt. Ne? Also da war so dieses personell zugeordnete Thema, das ist seit vielen Jahren in offenen Arbeitsplatzkonzepten umgesetzt. Aber es ist tatsächlich jetzt auch mit dem Thema was wir merken, dass immer mehr hybride Besprechungen da sind. Auch das Thema Globalisierung, Internationalisierung. Die Kollegen arbeiten schon seit vielen Jahren, aber mit internationalen Standorten zusammen. Es gibt eigentlich fast keine Besprechung mehr, die nicht hybrid geführt wird. Ob das jetzt quasi jemand ist, der aus USA zugeschaltet wird oder aus China oder aus dem Homeoffice. Ich denke tatsächlich, diese letzten 3-4 Jahre, auch Corona hat uns, glaube ich, da tatsächlich viel mehr nach vorne gebracht, als dass es an der Stelle ein Rückschritt war, hat uns eigentlich gezeigt, dass diese Zuordnung von der Person zum Arbeitsplatz überhaupt nicht relevant ist. Wir haben hier, als wir diese Arbeitsplatzkonzepte entwickelt haben, hatten wir auch so einen Leitfaden vom My Office, vom My Lab Space zu einer gemeinsamen Arbeitswelt. Ich denke, das Motto trägt es eigentlich. Ne? Man hat eine gemeinsame Arbeitswelt, aber man hat keinen persönlichen Arbeitsplatz mehr. Und das ist auch tatsächlich mit dem Thema auch Digitalisierung etc. gar nicht notwendig, weil wir sind hier eigentlich in fast allen Themen, die wir haben, sind wir paperless. Ne? Das bedeutet, papierhafte Aufzeichnungen sind eigentlich nicht vorhanden oder rücken immer mehr in den Hintergrund. Es kann, egal wo, ob ich vom Homeoffice, von irgendeinem Schreibtisch in dem Gebäude oder von einem anderen Gebäude hier bin, kann ich gleichermaßen aktiv werden. Ne? Der Arbeitsort ist einfach tatsächlich nicht mehr wirklich relevant.
Bevor wir die Pläne im Baustellencontainer verlassen, wird noch einmal deutlich, wie eng Bernd Meyer in dieses Projekt eingebunden ist. Er steht täglich im Austausch mit den Architektinnen und Architekten, Fachplanenden, Objektüberwachung und internem Projektteam. Beim TSC ging es früh darum, die Anforderungen sehr genau zu verstehen. Forschung, Labore, Technik, Arbeitswelten, Kosten und Betrieb. Deshalb wurde das Planungsteam nicht über einen klassischen offenen Wettbewerb gefunden, sondern über Studien, Referenzen und die Frage, welches Büro den besonderen Sprung leisten kann, neue Arbeitswelten in ein experimentelles Forschungsumfeld zu übertragen. Für das TSC fiel die Wahl auf Hammes Kraus Architekten. Und dann wird es Zeit, die Pläne zu verlassen. Bernd Meyer nimmt mich mit hinüber auf die Baustelle. Helm auf, raus aus dem Container, hinein ins Gebäude.
So, dann müssen Sie jetzt den Helm aufziehen. Wir gehen dann gleich mal durch das Erdgeschoss auf das Level 1 gehen. Da kann man, ich würde mal sagen, die Gebäudestruktur am besten erkennen. Genau, das ist das Atrium, was wir haben. Und das ist natürlich auch ein Thema Kommunikation mit dem Atrium. Ne? Weil was wir in den bestehenden Gebäuden, also ich war tatsächlich auch der Projektleiter von dem Gebäude da drüben, von dem Gebäude, und das ist jetzt hier mein drittes Gebäude in diesem Feld. Und was wir in den bestehenden Gebäuden tatsächlich immer vermisst haben, ist diese Kommunikation über die Stockwerke hinweg. Man merkt doch, dass so eine Stockwerke letztendlich eine Barriere darstellen und dass sich auf einem Stockwerk die Funktionen und die Menschen gut mischen, aber dass es wohl doch so eine Barriere oder dass es irgendeine Brücke benötigt, dass jemand das Stockwerk wechselt. Und das haben wir hier mit dem Atrium, aber also es war von uns von Anfang an letztendlich als ein wichtiges Thema adressiert, dass wir eben da eine Öffnung über die Stockwerke hinweg wollten. Und dann haben wir natürlich auch, wie das geht, wie du wissen, in die Richtung Synergien, die ich vorher genannt habe. Wir haben hier natürlich ein sehr großes Gebäude, 70 mal 70 Meter Kantenlänge. Und dementsprechend haben wir relativ wenig Fassadenfläche zur Raumfläche. Das bedeutet, wir haben tatsächlich auch die Notwendigkeit bei so großen Gebäuden, dass wir Licht in das Mitte des Gebäudes reinbekommen. Also diese beiden Funktionen, das erfüllt das Atrium. Zum einen wirklich natürliches Tageslicht. Das ist uns ein Bedürfnis, die Mitarbeiter nicht, dass die nicht in einer Kunstlichtumgebung sind, sondern eben hier bestmöglich eigentlich mit natürlichem Licht versorgt werden. Und eben auch dieses Begegnungsstätte letztendlich. Also um dieses Atrium herum, da sind auf jeder Etage dann eben auch noch Funktionen wie Teeküchen oder eben auch Begegnungsräume geschaffen, dass eben, sage ich mal, dieses Atrium so der soziale Mittelpunkt des Gebäudes ist, also nicht nur der geometrische Mittelpunkt, sondern auch der soziale Mittelpunkt. Und je näher wir die an die Fassaden kommen, umso mehr kommen wir in Rückzugsbereiche oder eben in die, sag ich mal, in die Bereiche, wo nachher konzentrierte Einzelarbeit stattfinden wird.
Im Erdgeschoss wird das Konzept des Gebäudes sofort räumlich spürbar. Bistro, Café, Hörsaal, Laborbereiche und das große Atrium greifen hier ineinander. Die Mitte des Hauses öffnet sich nach oben. Licht fällt tief in den Baukörper, Treppen verbinden die Ebenen und aus Erschließung wird Begegnungsraum. Dann wechseln wir ins erste Obergeschoss. Hier zeigt sich noch deutlicher, wie eng Laborarbeit und Wissensarbeit im TSC zusammengedacht werden. Keine abgeschotteten Welten. Es ist ein räumliches Kontinuum aus Forschung, Austausch, flexiblen Arbeitsplätzen und Rückzugsmöglichkeiten. Und genau da wird ein Thema sehr wichtig: Akustik.
Also vielleicht das Thema Akustik kann man, glaube ich, ganz gut erklären. Ich hatte ja vorher gesagt, dieses Atrium mit den umgebenden Bereichen ist so die soziale Mitte. Und die darf auch laut sein. Ja, also es darf auch gelacht werden, es darf gescherzt werden, es darf sich laut unterhalten werden. Das ist auch in so einem Gebäude notwendig und muss seinen Platz haben. Gleichzeitig haben wir die Anforderung, dass eben Leute auch konzentriert arbeiten müssen. Dann haben wir das Akustikkonzept ist so, dass wir eben diese laute Mitte um das Atrium haben. Mit einer Etage höher sieht man tatsächlich nachher auch eine Teeküche. Die ist hier, weil wir hier nochmal ein zweites Atrium haben. Auf dem Level ist die Teeküche musste ein bisschen gerückt werden. Aber ist natürlich die Notwendigkeit, dass man trotzdem diesen Schall letztendlich kontrolliert. Wir sehen diese Wandbegleitung um das Atrium, das ist alles akustisch aktiviert. Ja? Um eben diesen Schallüberschlag von einer Etage zur anderen letztendlich dann doch gering zu halten. Und gleichzeitig haben wir auch diese Lamellendecken, die wir hier in diesem Bereich haben. Auch die haben überall diese Schalldämmmatten, um natürlich so eine Weiterleitung letztendlich über Reflexion in die Arbeitsbereiche dahinter letztendlich zu minimieren. Ja? Tatsächlich ist es so, dass die Labore, die ja quasi hier als Kreise angeordnet sind, wirken wie ein akustischer Wellenbrecher. Ja, weil dahinter, wenn wir gleich nach hinten gehen, da sind nachher die Arbeitsplätze, die Konzentrationsarbeitsplätze der Mitarbeiter. Ja, also wir haben hier diese laute, soziale Mitte des Gebäudes. Dann kommen letztendlich die Labore, die eben die Experimentalflächen zur Verfügung stellen. Und dahinter an der Fassade sind dann die Konzentrationsarbeitsplätze. Es sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Modulen, Besprechungsräumen, Thinktanks etc., die auch wieder einer akustischen, sage ich mal, einem akustischen Konzept folgen, weil wir ja auch vermeiden wollen, wenn wir jetzt nachher, wir können gleich mal nach hinten an die Fassade gehen, aber auch da wäre es problematisch, wenn wir entlang der Fassade Arbeitsplatz an Arbeitsplatz an Arbeitsplatz hätten, weil dann natürlich eben auch wieder das Thema, die würden in einem akustischen Zusammenhang sein. Von daher ist auch so eine Gliederung, dass wir eben, also auch das Thema Arbeitsplatzkonzept folgt dem Thema, dass wir ja unterschiedliche Arbeitsorte anbieten wollen. Den, sage ich mal, den Schreibtisch, der in der offenen Fläche steht. Es gibt aber eben auch Arbeitsplätze, die ein Schreibtisch, der in einem geschlossenen Raum steht. Es gibt Thinktanks, also es gibt eine Vielzahl. Es gibt auch Ruheräume, die angeboten werden. Und der Mitarbeiter wählt letztendlich natürlich quasi das, was ihm für sein Bedürfnis am besten dient. Und gleichzeitig nutzen wir eben diese räumlichen Module, um eben auch die Akustik in den Gebäude zu gliedern. Ne? Dass wir eben nur eine beschränkte Anzahl von Arbeitsplätzen in einem akustischen Zusammenhang haben und immer wieder so als akustischen Wellenbrecher letztendlich ein Modul dazwischen stellen.
Wir gehen weiter. Vom Atrium nach hinten Richtung Fassade. Dabei wird aus dem großen Raumkonzept Schritt für Schritt eine Arbeitswelt. Vorbei an den Laborbereichen, die wie gläserne übereinander gestapelte Körper im Gebäude stehen. Vorbei an akustisch wirksamen Wandbekleidungen, an abgedeckten Möbeln, an Besprechungsräumen und kleinen Rückzugsorten. Als wir durchgehen, ist noch vieles Baustelle. Staubschutz liegt auf den Möbeln, Technik fehlt an manchen Stellen, Oberflächen warten auf ihren letzten Schliff. Aber die spätere Nutzung lässt sich schon ablesen. Schreibtische, hybride Besprechungsräume, Thinktanks für konzentriertes Arbeiten oder kurze Abstimmungen, Sofas für informelle Gespräche. So entsteht eine Arbeitslandschaft. Und zwischen all dem wirken die eingebauten Module auch als akustische Puffer, fast wie kleine Wellenbrecher im Grundriss.
Das ist so die Idee von dem Arbeitsplatzkonzept. Und man sieht, wenn man ein kleines bisschen weitergeht, sieht man, wie dann eben auch die Labore an diese Arbeitswelt andocken. Hier werden überall gerade noch Kabel verlegt, weil diese Module noch angeschlossen werden. Drin ist der Boden hier gerade auf. Und in dieses Arbeitsplatzkonzept eingebettet sind eben die Labore. Ja, also ich kann jetzt, wenn ich hier quasi arbeite, ich habe die Wahl, entweder in einen Think Tank zu gehen oder in den Besprechungsraum oder eben direkt in ein Labor und meine experimentelle Arbeit zu machen. Ne? Also das ist so dieses Zusammenwirken von experimentellen Arbeitsorten und ja, Wissensarbeitsorten, die wir haben. Und ich glaube, das macht das Gebäude so besonders. Ich glaube, also dieses Konzept, wie wir es hier gerade umsetzen, in dieser Ausprägung, ja, das habe ich tatsächlich so doch nirgends gesehen, denke ich mal. Da sind wir auch alle sehr stolz drauf. Ich denke tatsächlich, dass wir hier einen Weg beschritten haben, der für eben dieses Thema aktivitätsbezogenes Arbeiten in einer experimentellen Umgebung, dass der schon wegweisend ist, würde ich sagen. Wir sind natürlich im engen Austausch mit vielen Wettbewerbern, ich würde aber auch sagen befreundeten Unternehmen. Also wir tauschen uns regelmäßig mit Kollegen von Roche, von Böhringer, Ingelheim etc. aus. Ne? Also sind da durchaus in einem offenen Austausch. Und ich denke, wir sind da alle auf einem guten Niveau und wir sind hier stolz drauf auf das, was wir hier leisten.
Von außen wird das TSC besonders durch seine Fassade geprägt. Zur Frankfurter Straße hin zeigt sich der Baukörper mit einer tiefen, rhythmisch gefalteten Hülle. Die Elemente springen vor und zurück, bilden Schatten, Kanten, Schuppen. Fast wie ein technisches Gewebe, das sich über das Gebäude legt. Vor allem an der Südfassade wird deutlich, wie stark Gestaltung, Sonnenschutz und Energiegewinnung hier zusammenarbeiten. Die auskragenden PV-Elemente verschatten im Sommer die Laborbereiche, lassen im Winter das flachere Licht tiefer ins Gebäude und erzeugen zugleich Strom. Die Hülle wird damit zu einem aktiven Teil des Energiekonzepts. Für den Campus entsteht dadurch auch ein neues Gesicht zur Stadt.
Also wir sind auch mit der Fassade, das war durchaus ein spannendes Thema für uns. Ne? Also so eine Fassade hat natürlich auch eine Komplexität, ist uns auch bewusst natürlich, dass eben das Thema Reinigung durchaus nicht ganz einfach sein wird. Ne? Aber jetzt, wenn man so hier im Gebäude ist, von außen ist die Fassade ja durchaus auch sehr technisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn ich im Gebäude bin, dann überhaupt nicht. Ne? Also das ist wirklich auch, wenn bei Sonnenschein wäre es natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck. Aber tatsächlich wirkt es gar nicht technisch. Wir haben aber auch an der Fassade darauf geachtet, dass wir eben das ist eine Hybridfassade, die hat eben diese Holzelemente. Und dieses Holz ist eben nicht nur appliziert, sondern das ist wirklich auch statisch dimensioniert. Also das trägt die Fassade. Also von daher, auch da hatten wir eben schon geschaut, dass wir hatten ursprünglich mal geprüft, ob tatsächlich auch eine Holzfassade machbar wäre. Das hatten wir dann früh verworfen und sind eben auf diese hybride Ausführung gekommen. Aber das war uns auch wichtig, eben hier ein Holz nochmal als natürliches Material reinzubekommen. Zum einen ein bisschen das Thema Nachhaltigkeitsgedanke, aber ich denke, man sieht auch mit dem Thema Holz in der Fassade, das bringt nochmal eine ganz andere Qualität für den Raum. Und ich finde, wenn man nochmal vielleicht ganz kurz hier nach hinten geht, wir haben ja in der Fassade, die ist manchmal kleingliedrig, ne? Manchmal haben wir eben so Flächen, die wie ein großes Schaufenster wirken. Das sieht man sehr gut, wenn man auf diese oder hier zum Beispiel, ne? Ja, da ist das ein großes Schaufenster. Und das war ganz witzig, wir sind ja auf der Höhe, wo wir hier diese Bäume haben. Und da stehen jetzt tatsächlich 5 Meter entfernt von der Fassade diese Bäume. Das ist im Sommer, da war das grandios. Das war wirklich, obwohl wir hier doch ein sehr technisches funktionales Gebäude sind. Mit den Bäumen, die hier steht, das, also über diese Glasfassade, also man stand hier wirklich im Grünen so ein bisschen. Ne? Wir sind sehr glücklich damit, war aber für uns alle durchaus auch ein spannendes Thema. Das war tatsächlich sehr bewusst. Also wir wollten auch nach offen transparent sein. Wenn Sie mit dem Baldur sich unterhalten haben, da ging es natürlich um das Thema Öffnung von Merck auch gegenüber der Umgebung. Also wir wollen hier nicht wahrgenommen werden als der Nachbar, der die sich nicht in die Karten blicken lässt, sondern wir wollen ganz, ganz bewusst, das gehört zu unserem Selbstverständnis, uns zu öffnen. Das ist auch mit dem Gebäude verfolgt worden. Wir hatten auch dieses Auditorium, hatten wir hier an die Frankfurter Straße mit Absicht platziert, weil wir gesagt haben, wir begreifen uns als Wissenschafts- und Technologieunternehmen und da ist einfach so ein Hörsaal, ist dann nochmal ein sichtbares Abbild da. Ne? Von daher haben wir den ganz bewusst an die Frankfurter Straße gerückt. Ja? Also das Thema Offenheit, Transparenz ist nicht nur innerhalb von den Gebäuden ein wichtiges Thema, eben, sondern auch für den gesamten Standort.
An der Fassade wird Nachhaltigkeit sichtbar. Doch beim TSC reicht das Thema deutlich tiefer als bis zur Gebäudehülle. Das Translational Science Center gilt auf dem Merck Campus als erstes dekarbonisiertes Laborgebäude. Regenerative Energieerzeugung, Geothermie, Photovoltaik und hocheffiziente Systemtechnik sollen im Zusammenspiel dafür sorgen, dass Energiekosten und CO2-Fußabdruck im Vergleich zu konventionellen Lösungen deutlich sinken. Zum Abschluss unseres Rundgangs wollte ich deshalb von Bernd Meyer wissen, wie Merck Nachhaltigkeit bei diesem Gebäude genau versteht.
Also mal im Grundsatz das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns entschieden, das Gebäude von der DGNB begleiten zu lassen. Haben auch ein Vorzertifikat in Gold erreicht, sind knapp unterhalb vom Platin-Status. Also für mich ist dieses Thema DGNB eigentlich sehr hilfreich, weil es auch eine gesamte Bandbreite von dem Thema Nachhaltigkeit hat. Man hat ja, ansonsten ist man sehr schnell, dass man gewisse Effekte nachhaltig gestaltet. Ne? Was mich an der Methodik von der DGNB oder eben auch von dem Thema Green Building Certification eigentlich überzeugt, dass es den gesamten Bau in der Summe letztendlich durchleuchtet. Das ist so für uns quasi die Basis von dem Thema Nachhaltigkeit, was aber, glaube ich, für den Standort nachher tatsächlich doch nochmal deutlich wichtiger war, dass wir uns mit diesem Gebäude von den Energiekonzepten, die am Standort bisher etabliert waren, gelöst haben. Der Standort ist ein Standort, der über 120 Jahren hier letztendlich ist. Tatsächlich im Augenblick sind etwa 96% unserer Energien, die wir konsumieren hier auf dem Standort, werden fossil erzeugt. Im Regelfall durch Gas. Also wir haben das Thema, dass wir hier ein großes Kraftwerk haben, wo wir in Kraft-Wärme-Kopplung elektrischen Strom und Dampf erzeugen. Dampf ist quasi ein Hauptmedium für Energieträger, für Wärmeträger, der auf dem ganzen Standort letztendlich eingesetzt wird. Dann haben wir noch eine ganze Reihe von kleineren Kraft-Wärme-Anlagen, die Niedertemperaturwärme oder Strom erzeugen. Aber letztendlich sind alle gasbetrieben und damit fossil. Wir haben uns entschieden, hier das Thema elektrische Wärmepumpen zu setzen. Wir haben ein Geothermiefeld unter dem Gebäude erschlossen. Also es ist ein bodennahe Geothermie, es sind 144 Bohrungen, 140 Meter tief. Und über Simulationen, die wir relativ früh im Entstehungsprozess des Gebäudes durchgeführt haben, haben wir erkannt, dass der Wärmebedarf, den wir im Winter haben, relativ gut in Übereinstimmung ist mit dem Kältebedarf, den wir im Sommer haben. Und dieses Geothermiefeld, das dient letztendlich, also das Geothermiefeld unterhalb von unserem Gebäude, dient letztendlich als ein Reservoir, als ein großer Langzeitspeicher. Die Wärmepumpen, die erzeugen quasi im Winter, erzeugen die Wärme für die Gebäudeheizung. Sie entnehmen aber diese Wärme diesem Langzeitspeicher, daraus wird dieser abgekühlt und diese Kälteenergie, sage ich jetzt mal, das dann unter dem Gebäude letztendlich sitzt, die wird im Sommer genutzt, um dann eben zu kühlen. Also von daher ist es so ein, man nennt das ein geothermischer Langzeitspeicher. Die Abwärme, die wir selber produzieren, die wird ein halbes Jahr gespeichert und dann eben in der anderen Jahreshälfte dann wieder eingesetzt. Das ist also eigentlich ein Thema von industrieller Abwärmenutzung. Dieses Konzept haben wir, dadurch, dass wir auf das Thema elektrische Wärmepumpentechnologien gehen, spielt natürlich Elektrizität eine große Rolle. Darum haben wir das ergänzt mit eben Photovoltaik. Wir haben auf dem Dach ein großes Photovoltaikfeld und wir haben das auch nochmal sehr deutlich in die Fassade dann aufgenommen, um einfach eben auch hier so ein bisschen das Zeichen nach außen zu geben, dass wir eben auch das Thema Wärmewende, dass es auch beim Werk angekommen ist. Das sollte durchaus so eine gewisse Signalwirkung auch nach außen geben. Nachhaltigkeit ergibt sich meistens aus der Nutzung von Synergien. Wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder geschaut, wie geht man letztendlich mit dem Thema Solar- und Sonnenschutz um. Wir haben uns bei dem Gebäude relativ früh damit entschieden, dass wir eben nicht mit Jalousien oder sowas mit einem mobilen Sonnenschutz umgehen wollen, sondern einen stationären Sonnenschutz in der Fassade implementieren wollen. Und dann haben wir ja das Thema, dass eine Fläche, die die Funktion hat, die Sonneneinstrahlung im Hochsommer abzuhalten, dass die eigentlich ideal positioniert ist, um eben diese Energie, die sie abhält, aufzunehmen und in elektrischen Strom umzuwandeln. Also das war diese Idee, die da während der Entwurfsplanungsphase auch von den Architekten natürlich entwickelt worden ist, ne, dass man gesagt hat, wir nutzen das Konzept von einem stationären Sonnenschutz, dann sind ja diese Flächen, die sind notwendig, schon aus einer anderen Funktion heraus. Die Notwendigkeit von dem Bauteil wird nicht aus dem Thema PV generiert, sondern tatsächlich aus diesem Sonnenschutz heraus. Und wir nutzen dann einfach zusätzlich diese Flächen, die dann vorhanden sind, um eben Strom zu generieren. Das ist die Idee dahinter. Und ich glaube, das ist auch ein Thema mit Nachhaltigkeit, dass sich Nachhaltigkeit eigentlich fast immer dadurch auszeichnet, dass man eben Synergien nutzt. Ne? Also, dass man eben nicht individuelle Lösungen entwickelt, sondern letztendlich, dass die Themen zusammenfinden, dass man erkennt, wo hat man Synergien. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element von Nachhaltigkeit.
Wenn ich an meine beiden Besuche bei Merck zurückdenke, bleibt mir vor allem ein Gefühl hängen. Staunen. Merck gehört in Darmstadt ganz selbstverständlich zur Stadt und ist gleichzeitig ein eigener Kosmos. Ein Forschungs-, Chemie- und Industriestandort mitten im Stadtgefüge. Mit allem, was dazugehört. Sicherheit, Technik, Logistik, Produktion. Und trotzdem mit dem erkennbaren Anspruch, gute Arbeitsorte zu schaffen, Räume für Begegnung zu öffnen und den Campus Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Baldur Steimle hat mich nach unserem Gespräch noch durch das Innovation Center geführt. Überrascht hat mich, wie ruhig diese offenen Arbeitslandschaften wirken. Großzügig, lebendig, aber akustisch sehr kontrolliert. Auch das Mitarbeiterrestaurant mit Bäckerei, Metzgerei und kleinen Einkaufsmöglichkeiten erzählt viel darüber, wie umfassend Merck über Arbeitsalltag nachdenkt. Beim Rundgang mit Bernd Meyer durch das Translational Science Center war vieles noch Baustelle. Helme, Staub, abgedeckte Möbel, provisorische Wege. Und trotzdem konnte man schon erkennen, was hier entstehen soll. Ein Forschungsgebäude, das Labor, Wissensarbeit, Begegnung, Rückzug und Technik eng miteinander verbindet. Wenn ich heute an der Frankfurter Straße vorbeifahre, schaue ich anders auf diesen Campus. Ich sehe nicht nur Werkzaun und Gebäude, sondern einen Ort, der sich Schicht für Schicht verändert. Mein herzlicher Dank geht an Baldur Steimle und Dr. Bernd Meyer, die sich so viel Zeit genommen haben, mir diesen besonderen Standort zu zeigen. Und mein Tipp, wenn Merck Führungen anbietet oder sich für Veranstaltungen öffnet, lohnt sich ein Blick auf die Webseite. Man bekommt dort einen ziemlich eindrucksvollen Einblick in ein Stück Darmstädter Stadt-, Industrie- und Forschungsgeschichte. Das war der zweite Teil meiner Architekturist-Miniserie über Räume für Forschung bei Merck in Darmstadt. Mehr über meinen Gesprächspartner Dr. Bernd Meyer, über das Translational Science Center, den Merck Campus und die Themen dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Falls du den ersten Teil der Miniserie noch nicht gehört hast, darin spreche ich mit Baldur Steimle, Head of Architectural Design bei Merck, über den Campus als Ganzes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann erzähle ich den anderen davon, Teil sie mit Menschen, für die sie spannend sein könnte. Lass eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da oder abonniere Architekturist, damit du keine neue Episode verpasst. Ich bin Alexandra Busch. Danke, dass du zugehört hast. Und bis zur nächsten Folge von Architekturist.